Feinschmeckertouren, Folge 360.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hola, buen dia und schön, dass du wieder bei uns bist. Wandern zwischen zwei Ländern, zwischen Spanien und Frankreich, das kannst du von Hacker aus unternehmen und wir haben es gleich zweimal gemacht und es gibt mehrere Wege. Du hörst in dieser Podcast-Folge eine wunderschöne kleine Rundtour, eine Halbtagestour, die wir unternommen haben. Begleite uns dabei und sei gespannt auf eine verkehrstechnische Einrichtung, die vor fast 100 Jahren in Betrieb genommen worden ist. Du lernst einen der ältesten Pyrenäenübergänge aller Zeiten kennen, den schon die Kelten und Katharer, Römer und Mauren benutzt haben. Du wirst auch was über neuere Verbindungswege erfahren und eines der schönsten Skigebiete Spaniens.
Ja, und das alles ist ziemlich einfach zu erreichen, Burkhard, von Jaca aus, weil die Straße, die sich da das Tal entlang nach hinten zu den hohen Bergen der Pyrenäen durchschlängelt, wobei durchschlängelt schon gar nicht das richtige Wort ist, sondern, wie kann man da sagen, anstatt durchschlängelt, die geht das Tal entlang und zwar sehr komfortabel. Genau, so ist es, weil dieses Tal sehr breit, sehr flach, sehr langsam ansteigend ist, also zumindest ja, auch so, wie sie die Straßenführung gewählt haben. Und deshalb kommen dir da auch auf der wirklich sehr, sehr gut ausgebauten Straße, top gepflegt, unglaublich breit, immer mal wieder mit zwei Spuren auf einer Fahrseite, auch viele LKWs entgegen, weil die nehmen natürlich diese Variante, um von Frankreich nach Spanien oder von Spanien nach Frankreich zu kommen. Denn die Alternative wäre ja eben an beiden Seiten der Pyrenäen, im Westen und im Osten, eben diese Autobahn zu nehmen. Und das ist natürlich hier eine geniale Abkürzung. Und so ist es wirklich eine ganz schöne Fahrt bis zu einem Bahnhof, der uns so angemacht hat, den wir unbedingt besuchen wollten. Wir wollten unbedingt sehen, wie sieht dieses Gebäude aus in echt, in Natur. Denn wir haben schon Bilder gesehen und das fanden wir einfach total fantastisch. Und gerade jetzt ist er auch nochmal ganz schön hergerichtet. Und ja, also wo sind wir gelandet? Wir sind am Bahnhof, an der Bahnstation Estación Internacional Canfranc gelandet. Und auch an dieser Station Canfranc ist es wieder so, dass es unzählige Parkplätze direkt an der Hauptstraße gibt. Die kosten alle kein Geld. Das finden wir ziemlich cool. Das haben wir hier schon ein paar Mal erlebt. Das erstaunt uns sehr und wir finden es einfach klasse.
Ja, Tina, Sie haben ja auch genügend Platz an der Länge dieses ehemaligen Bahnhofs, wirklich viele Parkplätze zur Verfügung zu stellen, weil dieser ehemalige Grenzbahnhof an der alten Bahnstrecke zwischen Po in Südfrankreich, südlich der Gascogne und Saragossa eben südlich der Pyrenäen, also eine Nord-Süd-Trasse, relativ mittig in den Pyrenäen. Das war natürlich eine verkehrstechnische Revolution, die Frankreich und Spanien hier, ich meine, im Jahr 1880 miteinander vereinbart haben. Beide Seiten haben eben in Südrichtung oder in Nordrichtung diese Eisenbahnstrecke gebaut. Und interessant war, dass es nach 10-jähriger Bauzeit auch einen Tunnel gegeben hat, der dann tatsächlich benutzt worden ist zwischen diesen beiden Ländern eben. Allerdings war auf der französischen Seite nicht genügend Platz, um einen Bahnhof bauen zu können, der die Dimensionen gehabt hätte, dieser Strecke gerecht zu werden, weil es war natürlich geplant als eine ganz wichtige internationale Verkehrsachse Nord-Süd durch die Pyrenäen. Also haben die Spanier auf ihrer Seite diesen Bahnhof gebaut, die Estación Canfranc. Canfranc ist ein kleines Örtchen etwas unterhalb. Oberhalb hat man extra auch ein Plateau angelegt, um diesen Bahnhof überhaupt da drauf zu bauen, weil die hatten damals 1,2 Kilometer Gleisstrecke da auf diesem Bahnsteig. Und der Bahnhof...
Auf einem Bahnsteig 1,2 Kilometer Gleisstrecke?
Naja, wenn man die beiden Bahngleise zusammennimmt. Also der Bahnhof selbst, das Bahnhofsgebäude, was ja schon irre lang ist. Also es ist schmal, aber es ist wahnsinnig lang, nämlich 240 Meter lang. Das diente dazu, zwischen diesen Gleisstrecken, da kam die Strecke aus Frankreich auf der einen Seite an. Das war im Übrigen die europäische Normalspur. Und die spanischen Gleise, die kamen auf der anderen Seite an. Das ist die iberische Breitspur. Deshalb ist das auch ein sogenannter Inselbahnhof gewesen. Das heißt, der Bahnhof lag zwischen diesen zwei Gleisen. Die Züge hätten ja niemals auf das andere Gleis gepasst, weil die Spurbreite, also ich, wenn ich es recht erinnere, 15, 20 Zentimeter Unterschied ausgemacht hat. Also konnten die französischen Züge nur auf der einen Strecke, auf ihrer, und die iberischen, also die spanischen Züge nur auf ihren Gleisen fahren. Und deshalb hat man diesen Bahnhof da in die Mitte zwischen die Gleise hineingesetzt und deshalb war die Gesamtlänge dieser Gleise halt über 1 Kilometer. So. Und warum? Und
deshalb ist der Bahnhof natürlich auch, also dieses Bahnhofsgebäude eben auch so lang gebaut.
So ist es. Und man hat es deshalb auch so gemacht, dass die Passagiere von ihrem spanischen Zug durch dieses Gebäude gehen konnten, dort ihre Pass- und Zollformalitäten erledigen konnten und sollten dann eben auf der anderen Seite direkt in den französischen Zug steigen, der sie dann weiter in die Gascogne oder nach Paris gebracht hat.
Schade eigentlich, dass das heute nicht mehr funktioniert.
Das ist sehr schade.
Ja.
Und es ist auch tragisch, warum das nicht mehr funktioniert. Also diese Bahnstrecke wurde Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, also ich glaube 1928, tatsächlich in Betrieb genommen. Der Bahnhof eben auch. Und es gab mehrere Unterbrechungen, die mit dem Spanischen Bürgerkrieg oder mit den Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs zu tun haben. 1970 hat dann tatsächlich die französische Seite komplett die Bahnstrecke stillgelegt, weil eine Eisenbahnbrücke auf der französischen Seite eingestürzt ist. Da ist auch ein Zug mit abgestürzt. Da gab es wahrscheinlich auch jede Menge Tote und Verletzte. Und deshalb hat man es eingestellt. Es kam auch nie so richtig ans Laufen, weil tatsächlich auf der französischen Seite die Steigung so stark war, dass die Zugverbindung letztendlich doch zu langsam war als wirklich tolle, gute Alternative, um hier diese Strecke zu nehmen. Also sie sind wahrscheinlich linksrum um die Pyrenäen oder von Frankreich aus gesehen rechtsrum um die Pyrenäen bei Saint-Jean-de-Luz und Hendaye einfach schneller dahin gekommen. Seitdem, seit 1970, fährt im Prinzip nur noch die spanische Seite hier einen Regionalverkehr da nach oben. Allerdings hat man vor wenigen Jahren, 2-3 Jahren, angefangen, das wieder zu renovieren. Man hat auch diesem kleinen Bahnhof, den man jetzt tatsächlich braucht, in ein ehemaliges Nebengebäude verlegt, in einen alten Lokschuppen. Und der Teil ist jetzt tatsächlich auch konzipiert wieder als Durchgangsbahnhof. Das heißt, in 5-6 Jahren oder sowas soll man auch wieder wirklich nach Frankreich durchfahren können. Da werden Sie wahrscheinlich den alten Eisenbahntunnel nutzen, den wir nicht gesehen haben. Aber interessant ist dieses Gebäude einfach auch, weil es wunderschön ist. Es ist wunderschön. Es ist erbaut im, Achtung, jetzt kommt wieder mal ein bisschen Angeberwissen, nämlich im eklektizistischen Historismus. Und Eklektizismus ist eine Art zu bauen, bei der man verschiedene Baustile miteinander vermischt. Und jetzt kommt ein Querverweis. Natürlich kennen wir uns, Tina, da aus wie kein zweiter Fass.
Unbedingt.
Genau.
Madrid.
Haben wir Madrid, genau. Das ist dir gleich in den Sinn
geschossen. Palmengarten in Madrid.
Palacio de Cibeles, genau. Das sind andere Beispiele für diese Bauweise. Also schau dir die Bilder auf unserem Blog an. Du wirst begeistert sein. Also jedenfalls sind wir echt begeistert von diesem Gebäude aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es ist wunderschön. Es hat auf beiden Seiten durchgängende Glasdächer, die eben dazu dienten, dass du trockenen Fußes von Gleis ins Gebäude und auf der anderen Seite ans nächste Gleis gekommen bist. Schöne schmiedeeiserne Säulen, also Belle Epoque-Stil so ein bisschen auch. Ja. Es ist einfach imposant mit diesen wahnsinnig vielen Fenstern, diesem großen Mittelteil, was damals die Haupthalle des Bahnhofs war und heute einem Hotel dort als Rezeption dient. Wunderschön groß mit einer Kuppel an beiden Enden dieses langgezogenen Gebäudes. Nochmal kleine Erhebung, um das einfach so zu markieren. Ja, also es ist 240 Meter Stahlbeton in wunderschöner Schönheit.
Ja, und vor allem in Schönheit, wenn der blaue Himmel über diesem Gebäude ist, wenn die Sonne strahlt und wenn es ein wunderschöner Frühherbsttag ist und du da richtig entspannt quasi einmal um dieses wirklich lange Gebäude rumgehen kannst. Mittlerweile stehen zwei Waggons, haben wir gesehen. Zwischen dem alten Gebäude und dem Bahnhof, in dem ich drin war, der wiederbelebt wird von der spanischen Seite oder wiederbelebt werden soll von der spanischen Seite. Und in diesen beiden Waggons, da befindet sich offensichtlich jetzt ein Restaurant dieses Hotels drin. In die andere Richtung gesehen, da sind dann nochmal zwei alte Waggons ausgestellt. Auf einem ist das Rote Kreuz draußen dran und ja, der andere ist einfach grün. Also man kann da auch eine Führung buchen überhaupt, haben wir gesehen. Dann wird man da rumgeführt und man bekommt natürlich alle Informationen über diesen Bahnhof, über die Entwicklung, über die Geschichte. Immer genau an der Stelle, an der eben die Führung gerade anhält. Aber man kann das eben auch wunderbar alleine ja, erkunden, dieses Areal, sag ich mal, und ja, so ein bisschen die Geschichte spüren und auch sich so ein bisschen in diese Belle Epoque-Zeit zurückfühlen.
Ja, apropos Geschichte. Also es gibt natürlich auch ein paar Mythen rund um diesen Bahnhof. Aber wenn ich mich recht entsinne, habe ich irgendwo mal in den letzten Monaten auch gelesen, dass natürlich dieser Grenzübergang zwischen Frankreich und Spanien auch deutschen Juden, deutschen politischen Dissidenten, Gewerkschaftern, Literaten und so weiter gedient hat, die vor den Nazis einfach fliehen mussten, die schon in Frankreich waren, aber nachdem die Nazis auf Frankreich überfallen hatten, dann eben auch schauen mussten, dass sie weiterkommen. Die haben eben auch diesen Grenzübergang und die Züge genutzt, die damals noch gefahren sind, um eben nach Spanien zu kommen und dann auch die Weiterreise, die Flucht, die Weiterflucht, muss man eigentlich sagen, in sichere Staaten wie die USA oder sowas anzutreten. Und ich erinnere mich, dass ein Literat, ein Schriftsteller wohl diesen Weg auch gewählt hatte und dann aber aus lauter Angst, dass er vielleicht noch beim Einschiffen oder vorher entdeckt wird, dass er sich dann das Leben genommen hat. Also das fand ich schon ziemlich tragisch. Das zeigt natürlich auch die dunklen Kapitel, die dunklen Seiten unserer Geschichte, die hier einfach auch nochmal wieder erfahrbar werden, wenn du an einen solchen Ort kommst, der Geschichte in sich trägt, dann gibt es eben auch diese Aspekte. Und die Nazis haben offenbar diesen Bahnhof benutzt, um das geklaute Gold, wahrscheinlich auch aus den Zähnen von Juden, die sie ermordet haben oder woanders das Gold zusammengeklaut haben, es nach Spanien und Portugal zu bringen, um dort entsprechend umzusetzen in Rohstoffe, die sie selber nicht hatten, aber für ihre Kriegsführung brauchten.
Ja, und erfahrbar, finde ich, ist ja überhaupt ein geniales Wort von dir, Burkhard, weil wir haben ja wirklich dieses Tal und auch den anschließenden Pass an dieser Strecke erfahren, also im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mit offenem Dach im Cabrio. Und bevor wir auf den Pass überhaupt gekommen sind, wollten wir mal noch einen Blick in den sehr bekannten und ziemlich großen Skiort Candanchú werfen. Das waren sehr beeindruckende Momente oder fast Stunden, würde ich mal sagen, die wir da verlebt haben. Im Moment, im Frühherbst, ist dieses Dorf echt tot. Also tot im Sinne von, da ist alles geschlossen. Was wir gesehen haben, ist, dass sie in den Vorbereitungen für die Wintersaison sind, für den Skibetrieb. Da läuft alles auf Hochtouren. Und wir haben eben auch auf der Karte gesehen, dass Candanchú also wirklich ein sehr großes und sehr bekanntes Skigebiet ist. Und als wir so auf dem großen Parkplatz, wo im Winter die Autos parken, um auszusteigen, Skier anzuziehen, in die Lifte einzusteigen, die Pisten gesehen haben, da war uns dann schon auch echt klar, okay, also dieses Skigebiet ist ziemlich anspruchsvoll. Das hat mindestens ganz viele rote und viele schwarze Pisten und nur so sehr, sehr wenig blaue. Und das haben wir eben dann auch auf dem Schild gesehen. Jetzt zu der Jahreszeit, wo es eben noch keinen Schnee da oben gibt, gibt es unheimlich schöne Berge in ganz unterschiedlichen Farben, Farbnuancen. Und für die Wanderer ist das hier ein echtes Paradies. Also du weißt ja, wir wandern in der Hauptsache gerne mit unserem Cabrio. Aber in diesem Fall sind wir tatsächlich den Weg nach oben gegangen. Es gibt so einen kleinen Rundweg, der geht 6 Kilometer. Den kann man auch sehr gut gehen, mit eben entsprechend gutem Schuhwerk. Und wir sind den ein ganzes Stück entlang gelaufen, haben immer wieder angehalten, haben uns umgedreht und haben wahnsinnig tolle Impressionen genossen. Die haben wir natürlich fotografisch und auch im Video festgehalten, ist klar. Was wir da auch gesehen haben, war eine ganz tolle Anlage, wo man auch im Winter Skilanglauf machen kann. Und im Sommer kann man dort mit den, ich weiß nicht, wie der Fachbegriff heißt, aber es sind diese Rollschuhskie, kann man da eben auch laufen. Das macht schon richtig Spaß, da auch eine gewisse Zeit mal zu verbringen, weil je nachdem, wie die Sonne scheint und die Wolken gehen, wie die Wolken ziehen, ja, sich immer wieder ein anderes Farbspiel über diese sehr unterschiedlichen Berge, Bergspitzen, Bergkuppen legt. Zum Teil haben wir einen ganz hohen, bewaldeten Berg gesehen, der auch bemoost war, der sich in den Grüntönen fantastisch abgewechselt hat und dann noch mit diesem verschiedenen Farbspiel, also mit diesem Lichtspiel der Sonne und der Wolken, das ist wie Kino, da kannst du Stunden damit verbringen und du kannst den, heute kann man nicht mehr sagen, man kann Filmrolle verschießen, aber man kann quasi gefühlt hunderte Fotos machen und jedes Foto, welches du da machst, ist ein anderes und dann hast du auf der anderen Seite auch wieder die hohen Berggipfel, die eben keine Wälder mehr haben, weil sie zu hoch sind, wo es eben nur noch um Steine, um Felsmassiv geht und da haben wir zum Beispiel eine Felsformation entdeckt, die sich für uns so gezeigt hat, als ob ein riesiger Gorillakopf auf uns runterblickt. Ja, da haben wir ganz viele Fotos gemacht. Schau dir das unbedingt an. Vielleicht siehst du das auch. Auf Instagram haben wir übrigens ein Reel veröffentlicht. Da siehst du eben auch von genau dem, was ich gerade hier besprochen und geredet habe.
Ja, Tina, da kannst du nur hoffen, dass dieser Gorilla nicht mal ein paar Steine spuckt, weil wenn der spuckt, dann sind das riesige Felsbrocken, die da runterkommen und da solltest du dann nicht im Weg sein. Unser Weg hat uns dann tatsächlich über einen der ältesten und wichtigsten Pyrenäenübergänge und Grenzübergang tatsächlich zwischen Frankreich und Spanien auch geführt, nämlich den Puerto de Somport oder auf Französisch eben Col du Somport. Der befindet sich fast auf der gleichen Höhe, Tina, die wir erreicht haben, als wir vor dieser grandiosen Bergwelt und Skiwelt gestanden sind. Nämlich auf 1640 Metern. Wie ich ja eingangs schon gesagt habe, das ist einer der ältesten Pyrenäenübergänge überhaupt. Eben schon die Kelten, Katharer, Römer und Mauren haben diesen Pass benutzt. Col du Somport. Das ist eine abgeschliffene Form von dem lateinischen Ursprung, Summus Portus, also höchster Übergang überhaupt, was er tatsächlich jahrhundertelang auch war. Und im Übrigen, hier beginnt der spanische Teil des Jakobswegs. Der war nämlich für die Pilger schon immer sehr wichtig, die über Toulouse nach Santiago de Compostela zogen. Und die haben halt eben auch diesen Weg über die Pyrenäen genommen. Dieser Pilgerweg, der geht ja dann auch weiter runter über Jaca und entsprechend andere Städte. Wir sind natürlich mit unserem Cabrio nach Frankreich reingefahren, auf der anderen Seite des Passes und des Grenzübergangs einfach das Tal nach unten gegrüßt, über eine wunderschöne, gut ausgebaute, ganz komplett neue Straße.
Ja, und da hat sich mir in genau diesem Moment erschlossen, warum die Züge aus Frankreich definitiv wahrscheinlich immer Verspätung hatten und warum es aus Frankreich extrem schwer ist, mit dem Zug hier überhaupt hochzufahren. Denn dieses Tal ist tatsächlich deutlich enger, viel bewaldeter. Diese Berge sind viel grüner. Es gibt, teilweise habe ich das Gefühl gehabt, wir sind wieder im Schwarzwald, eben nur mit viel, viel höheren Bergen. Ich glaube, das war eine echte Herausforderung, da überhaupt eine Bahnstrecke hochzubauen. Perfekt fand ich, dass die Franzosen für uns diese Straße ganz frisch asphaltiert hatten. Also, die kann man sehr gut fahren.
Naja, Tina, Nord- und Südhang macht halt auch beim Wein den Unterschied aus. Und dieses kleine Sträßchen führte dann unten eben auf die Hauptstraße, die mittlerweile durch einen über 8 Kilometer langen Tunnel durch dieses Bergmassiv geführt wird. Der Tunnel ist vor 20 Jahren eingeweiht worden, in Betrieb genommen worden, also ein sehr neues Bauwerk auch. Ist sehr breit, sehr hell, sehr gut ausgebaut, das muss man wirklich sagen. Und wir standen, als wir dort deinen Gorillakopf bewundert haben, genau oberhalb dieses Tunnels. Das siehst du natürlich, wenn du eine Internetkartensuchmaschine aufmachst, da wird dir das angezeigt. Insofern natürlich sehr spannend und sehr bequem. Also das ist natürlich auch der Grund, warum mittlerweile einfach LKWs diesen Weg nutzen. Je nachdem, von wo nach wo sie wollen, sparen sie sich natürlich viele, viele Kilometer. Es ist aber nicht so, das war jedenfalls unsere Erfahrung, dass hier massenweise LKWs auf dieser Strecke unterwegs sind. Heute ist Dienstag, ein ganz normaler Arbeitstag. Und naja, ich sag mal, wenn wir da 10, 20 gesehen haben, dann war es gut, oder?
Ja, also das mag vielleicht ja, zu anderen Zeiten anders sein. Jedenfalls ist dieses Tal mit seiner wirklich wunderbaren Straße eine ganz tolle Strecke, um in der Mitte von Frankreich und Spanien ja, die Ländergrenze zu überqueren. Das finde ich schon großartig. Das fand ich auch sehr schön, auch diese Erfahrung zu machen. Denn wir haben ja jetzt in den Tagen hier wirklich viele Täler besucht. Wir sind viele Täler mit dem Cabrio abgefahren. Und viele von diesen Tälern haben extrem schwierige Straßenverhältnisse. Also enge Straßen. Zwar immer noch gut zu fahren, aber im Vergleich eben jetzt zu dieser Strecke eng und extrem kurvig und du kommst einfach nicht voran und größere LKWs könnten da niemals fahren. Also da sind 7,5 Tonner schon beschäftigt, dass sie da um die Kurven kommen, wenn da was entgegenkommt. Von daher fand ich die Erfahrung unglaublich spannend, aber natürlich auch die Bergwelt an sich nochmal total spannend, weil wir da jetzt auch nochmal ganz weit oben in die ganz hohen Berge eingetaucht sind. Das ist überhaupt das Stichwort. Also wir sind ja nicht wirklich eingetaucht in die Berge, sondern in die Bergwelt. Aber du kannst auch auf dieser Strecke eben in die Berge oder mindestens in einen Berg richtig eintauchen. Also das heißt, du kannst in den Berg reingehen und dir da eine Höhle anschauen. Wenn du von Jaca hochfährst, gibt es den Ort Villanueva. Da ist auch angeschrieben die Cueva de las Cuxas. Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Ein extrem schwieriges Wort für mich.
Es klingt baskisch.
Es klingt sehr baskisch. Ich finde auch, die Schreibweise sieht so aus, weil das schreibt sich G-U-I-X-A-S. Wir haben diese Höhle nicht besucht, aber wir haben Bilder davon im Internet gesehen. Die hat schon durchaus auch große Säle, wo es viele schöne Stalagmiten und Stalaktiten gibt. Wir haben ja in Frankreich eine Höhle besucht. Schau einfach auf unserem Blog und hör unseren Podcast dazu an. Die war für uns extrem fantastisch, weil die so abwechslungsreich war und reich an diesen Stalaktiten. Das war einfach grandios. Ja, jedenfalls, aber du kannst da eintauchen, wenn du Lust hast.
Ja, wir hätten es ja auch gemacht. Wir haben nur einfach keine Tickets mehr buchen können. Wir haben ja online versucht, da was zu erstehen, aber da war schon auf Wochen alles ausgebucht. Deshalb, wenn du da rein willst, wenn du hier in der Gegend bist, nutz diesen Tipp und reserviere dir wirklich frühzeitig eine Eintrittskarte, wenn du wirklich in diese Höhle rein willst. Ja, Tina, also ich fand, das war wieder ein herrlicher Tagesausflug, den wir hier gemacht haben. Jetzt freue ich mich auf den Tisch, den wir natürlich reserviert haben in einem Restaurant hier in Jaca, wo wir die traditionelle Küche der Region einfach testen werden, auch in Form von Tapas.
Ich auch, weil ich habe heute eine halbe Wanderung hingelegt da oben in den Bergen.
Okay, dann lass uns lieber Raciones nehmen. Das sind die großen Portionen, weil Hunger habe ich tatsächlich auch und möchte schon Durst.
Dito.
Ja, dir viel Spaß beim Genießen. Freu dich auf unsere nächsten Folgen hier aus den Pyrenäen, was du hier alles Schönes erleben kannst. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Hasta luego. Ciao, ciao.
Ciao.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.